Deutschlandfunk Doku.
Hallo.
Community. Verbindung aufnehmen.
Hören Sie mich?
Hallo.
Auf Wohl.
Mein Mai.
Hallo.
Wer ist da?
Hola, ¿quién está ahí?
Kiki Ball.
Serio. Dann
hören Sie nichts.
Hallo, ist da jemand?
Hallo, who's calling?
Sind Sie noch da?
At home. Hallo.
Several times I've thought I've detected an extraterrestrial intelligence signal.
Do I need to know anything about science or SETI to use SETI at home?
No. All you need to do is download and install the client software.
Is there anybody out there?
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, Berlin, 7. August 2018. Schriftliche Frage an die Bundesregierung im Monat Juli 2018, Frage Nummer 418.
Welche Vorkehrungen, Protokolle oder Pläne für einen möglichen Erstkontakt mit außerirdischem Leben gibt es auf Seiten der Bundesregierung und der ihr unterstellten Behörden?
Sehr geehrter Herr Abgeordneter, seitens der Bundesregierung beantworte ich die Frage wie folgt. Für einen möglichen Erstkontakt mit außerirdischem Leben gibt es keine Protokolle oder Pläne, da die Bundesregierung einen Erstkontakt auf dem Territorium der Bundesrepublik Deutschland nach heutigem wissenschaftlichen Kenntnisstand für äußerst unwahrscheinlich hält.
Lauschen ins All. Wie spricht man mit Aliens? Von Ulrich Biermann und Veronika Bock. Hallo, sagen diese Signale. Hallo, wir sind hier. Hallo, wer oder was auch immer, seid ihr da? Die erste ins All gesandte Botschaft der Menschheit, ausgeschickt am 16. November 1974. Aber nicht wirklich die erste. Schon 1962 morsten die Russen die Worte Lenin und Mir hinauf ins All, Richtung Venus.
Da draußen muss etwas sein. 400 Jahre vor unserer Zeitrechnung schreibt der griechische Philosoph Demokrit seine Kosmologie und ist sich sicher, es gibt einige Welten ohne Tiere, Pflanzen, Feuchtigkeit. Aber einige der unzähligen Welten sind so vollkommen gleich, dass unter ihnen überhaupt kein Unterschied wäre. Und ebenso wäre es mit den Menschen dort.
Where is everyone? There should be aliens everywhere.
Okay, also Beobachtungsplan, die zwei Wochen, das fängt jetzt heute an, ist auch noch nicht ganz endgültig. Also das, was in der übernächsten Woche da ist, da sind noch einige Lücken drin, die noch gefüllt werden.
Ein Tal bei Effelsberg in der Eifel. Grüne Hügel, Wiesen, Bäume und mittendrin das größte bewegliche Radioteleskop Europas. Reflektordurchmesser 100 Meter. 1972 in Betrieb genommen, dient es zur Erforschung des Kosmos im Bereich der Radiofrequenzen.
Und das ist auch ein Blick ins kalte Weltall. Was wir mit unseren Augen direkt nachts am Himmel sehen können, sind Sterne und damit glühende Gaskugeln, wie unsere Sonne, nur in großen Entfernungen. Was uns die Radiowellen zeigen, ist auch das kalte Material dazwischen, wo die nächste Generation von Sternen heranwächst. Oder auch das Gegenteil. Auch das untersuchen wir im Bereich von Radiowellen. Es sind die Zyklen von Werden und Vergehen im Kosmos. Oder noch allgemeiner gefragt, was gibt's überhaupt da draußen?
Norbert Junkes ist Astrophysiker und Referent für Öffentlichkeitsarbeit am Max-Planck-Institut für Radioastronomie. Er hält Vorträge für Besuchergruppen an der Außenstelle Effelsberg. Heute ist eine Gruppe von 20 Schülern und Schülerinnen zu Gast.
Vielleicht kann ich auch damit mal loslegen. Es macht einfach Spaß, euch jetzt als allererstes mal zu erzählen, was wir nicht machen. Obwohl man es im Prinzip ja auch machen könnte. Ob wir auf der Suche nach denen hier sind vielleicht?
Nein. Sind sie nicht? Bei SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence, machen sie nicht mit. SETI ist die weltweit gebräuchliche Abkürzung für die wissenschaftliche Suche nach außerirdischer Intelligenz. Nicht mitzumachen ist für das Max-Planck-Institut eine Frage der Wahrscheinlichkeit.
Es ist die Suche nach der Stecknadel im Heuhaufen. Es gibt Untersuchungen, also SETI-Programme jetzt seit inzwischen 50 Jahren. Angefangen mit zwei Sternen in der Nachbarschaft der Sonne, inzwischen ist man bei Tausenden von Sternen, hat es verfeinert und E.T. hat sich nach wie vor nicht gemeldet. Es ist womöglich schlimmer als die Suche nach der Stecknadel im Heuhaufen. Und das ist auch der Grund, weswegen wir uns jetzt eben auch mit unserem Teleskop an diesen Suchprogrammen nicht beteiligen.
Beobachtungszeit ist kostbar und teuer. Jede Forschergruppe muss einen Antrag stellen, der von einem Gremium bewertet wird, nicht nach der Kühnheit der Gedanken, sondern nach der technischen Umsetzbarkeit und den wissenschaftlichen Meriten, den Erfolgsaussichten.
Die Entdeckung von anderen intelligenten Lebewesen im Universum wäre meiner Ansicht nach eine der größten Entdeckungen der Menschheit.
Professor Karl Menten, Direktor am Max-Planck-Institut für Radioastronomie.
Meine Interessen sind, grob gesagt, Moleküle und Staub im Weltall.
Der Stoff, aus dem der Kosmos ist, der uns etwas verraten kann über die Geburt der Sterne und Planeten, die sie umkreisen. 1995 wurde der erste Planet außerhalb unseres Sonnensystems entdeckt. Heute kennen wir über 4000 Exoplaneten und fast täglich werden es mehr. Wenn es irgendwo Leben im Weltall gibt, dann auf ihnen.
Und deshalb finde ich, man soll suchen. Sie suchen nach intelligenten Lebewesen, nach Strahlung von intelligenten Lebewesen. Ist absolut eine Sache, die betrieben werden soll.
Zumal sie im Vergleich zu anderen wissenschaftlichen Programmen wenig kostet. Die speziellen Detektoren, die es möglich machen, SETI-Signale zu entdecken, können Huckepack bei anderen Projekten mitfahren. Per Anhalter in die entferntesten Galaxien.
Ich tue es nicht selber, aber es ist wirklich eine Sache, die es wert ist. Und ich bin total pessimistisch, ob das jemals erfolgreich sein wird. Aber das soll nicht heißen, dass man es nicht tun sollte.
Es ist, wenn man einen irdischen Vergleich sucht, ein bisschen wie Lotto spielen.
Ja, nur sehr viel unwahrscheinlicher.
1932 wurde die Radiostrahlung aus dem Kosmos entdeckt. 1959 schlugen zwei Physiker in der Fachzeitschrift Nature vor, mithilfe von Radioteleskopen nach Botschaften anderer technologischer Zivilisationen in unserer Galaxis zu suchen.
So the recording of the talk given by Frank Drake on Project OSMA in April 1960.
Mit dem Projekt OSMA beginnt 1960 die praktische wissenschaftliche Suche nach außerirdischer Intelligenz. Eine Suche im kosmischen Rauschen nach Radiowellen aus dem All.
Wie kann man ein künstliches Signal vom natürlichen Signal unterscheiden? Zum Beispiel ist eine Frage. Ein künstliches Signal kann beliebig schmal sein. Natürliche Signale haben natürliche Breite. Man kann also auf sie aufmerksam machen, indem man extrem schmale Signale erzeugt. Das Problem dann ist, das zu finden auf der Erde, denn sie müssen dann Empfangsgeräte haben, die eine sehr hohe Auflösung haben, die sehr viele sogenannte Kanäle haben.
In den 1960er Jahren wird nur in Richtung weniger Sterne auf wenigen Kanälen gesucht. Dann steigt die NASA ein und die US-Regierung gibt Steuergelder. Jetzt wird auf 100, später auf 65.000 Kanälen gesucht. Bis 1993 Senator Richard Bryan aus Nevada gegen die, wie er es nennt, große Marsianerjagd polemisiert.
Bis heute wurden Millionen ausgegeben und wir haben noch keinen einzigen kleinen grünen Kerl eingesackt. Kein einziger Marsmensch hat gesagt, bring mich zu eurem Anführer, und keine einzige fliegende Untertasse hat eine Zulassung bei der Bundesluftfahrtbehörde beantragt.
Alle Mittel werden gestrichen und heute ist die Suche auf private Sponsoren angewiesen. Mit Erfolg. 2015 stellt der russische Unternehmer Juri Milner Geld zur Verfügung. 100 Millionen Dollar. Und genauso riesig ist mittlerweile die Summe der abgesuchten Radiokanäle. Es sind 72 Millionen.
Bewohner der Erde, bitte herhören.
In Douglas Adams, Per Anhalter durch die Galaxis, ertönt plötzlich eine Stimme aus allen Lautsprechern der Welt. Die Vogonen sind da und verkünden, dieser Planet muss weg, muss Platz machen für eine intergalaktische Umgehungsstraße.
Alles halb so schlimm, dauert nur 2 Minuten. Alle Pläne lagen schon 50 Jahre im Planungsamt auf Alpha Centauri aus. Hätten Sie mal vorbeischauen müssen. Für Einsprüche ist es jetzt leider zu spät.
Was es auch sein mag, es kommt nicht von der Erde.
Bis ins Kino hat Sethi es gebracht, das Lauschen ins All. 1997 erzählt Robert Zemeckis Film Contact von einer streng wissenschaftsgläubigen, aber auch intensiv suchenden SETI-Mitarbeiterin. Ihr gelingt es, ein Signal von den Sternen aufzufangen und zu entschlüsseln.
Wenn da draußen nichts wäre, dann wäre es eine riesengroße Platzverschwendung.
Patrick Suttner, Informatiker.
Das wurde in dem Film Contact mit Jodie Foster zitiert.
Seit 2011 sucht auch er in den riesigen Datenmengen, die für SETI aufgezeichnet werden. Aber wer hat die Zeit, das Geld und die Rechner, dies alles zu untersuchen? Jeder. Jeder weltweit, der einen Computer hat. Seit 1999 haben über 5 Millionen Menschen dieses kleine Computerprogramm heruntergeladen. 1999 hieß das: Erstmal einwählen, warten. Die Telefonleitung war währenddessen belegt. Knapp 18% der Deutschen waren online, was hieß ab und zu online. Google war noch ein Startup. Eine exakte Adresse musste eingegeben werden, aber es war faszinierend. Weltweites Wissen, weltweiter Kontakt und SETI at Home ging noch darüber hinaus, Kontakt ins All. Kontakt mit einem 700-Kilobyte-Programm. Das grundsätzliche Prinzip damals wie heute.
Man bekommt Datenpakete von der Universität in Berkeley und die wiederum kommen natürlich von Radioteleskopen in Arecibo oder Green Bank Teleskop. Und diese Datenpakete werden von der Universität an die teilnehmenden User verschickt.
Wenn SETI at Home läuft, erscheint eine Grafik auf dem Monitor. Weiß auf schwarz informiert sie, wann und woher diese Daten empfangen wurden. Dazu Statistiken und ein roter Balken. Der wandert beständig von links nach rechts und zeigt den Stand der Analyse an. Darunter eine Grafik. Sie sieht aus wie ein prall gefüllter riesiger Zettelkasten. Rot, violett und blau ragen unterschiedlich große Zettel hervor. Jeder Farbton steht dabei für einen Frequenzbereich und die Breite und Höhe der Zettel zeigt die Stärke des jeweils empfangenen Signals.
Diese Datenpakete werden dann verarbeitet und berechnet und da wird dann nach dementsprechenden Frequenzen gesucht und die Ergebnisse dann wieder zurück an die Universität geschickt.
Auch wenn bis heute täglich bis zu 2000 Menschen SETI at Home herunterladen, arbeiten nie mehr als 100.000 regelmäßig mit. Gemeinsam allerdings haben all diese Computer seit 1999 schon 2,3 Millionen Jahre Rechenzeit absolviert. Und sie tun es weiter.
Bei mir rechnen einige Rechner, mein PC, mein Laptop, alte Handys. Und diese Geräte rechnen in der Zeit, wo sie keine Arbeit zu tun haben. Da wird sozusagen die brachliegende Rechenkapazität genutzt.
Da mal Vorsicht bitte, das muss alles überhaupt nicht sein. Mein Name ist Michael Schetscher. Ich arbeite am Institut für Grenzgebiete der Psychologie und Psychohygiene in Freiburg und bin außerdem außerplanmäßiger Professor an der Universität Freiburg, und zwar am Institut für Soziologie.
Eine neue Teildisziplin der Soziologie ist die Exosoziologie. Sie beschäftigt sich mit der Kommunikation mit außerirdischen Intelligenzen.
Ich sage immer, es ist eine Leitdisziplin auf Abruf. Im Moment ist es eine Art Zukunftsforschungsdisziplin. Wir haben ja so seit den 60er Jahren des vergangenen Jahrhunderts diese SETI-Projekte. Das basiert allerdings auf einigen Annahmen, die letztlich zu dem Ergebnis führen, was da gesucht wird, ist nichts anderes als außerirdische Radioastronomen. Das heißt, die Radioastronomen suchen sich quasi selbst, suchen ein Spiegelbild und die müssen genauso funktionieren, die müssen genauso denken, die müssen genauso Geräte bauen, wie die menschlichen Radioastronomen das tun. Nur wenn sie das machen, dann können wir überhaupt auf diesem Weg mit ihnen in Kontakt treten. Und das ist natürlich, sind sehr, sehr starke Vorannahmen, wo ich auch als Anthropologe sagen würde, doch da mal Vorsicht bitte, das muss alles überhaupt nicht sein.
Muss nicht sein? Kann es denn überhaupt sein, dass außerhalb unseres Planeten Leben existiert?
Wenn man sich die Entstehung des Lebens auf der Erde anschaut, die Erde ist 4,5 Milliarden Jahre alt und die ältesten Nachweise für primitives Leben auf der Erde, also Bakterien, Blaualgen, die sind 3,8 Milliarden Jahre alt. Das heißt, einfaches Leben auf der Erde ist praktisch sofort entstanden. Komplexes Leben allerdings ist auf der Erde sehr viel später entstanden. Da hat es nochmal 3 Milliarden Jahre gedauert. Und 3 Milliarden Jahre ist eine lange Zeit.
Selbst in kosmischen Dimensionen, es gibt Sterne, die in diesem Zeitraum entstehen und wieder vergehen.
Das heißt, es ist eine ganz andere Frage, ob komplexes Leben im Universum häufig ist. Das ist wirklich sehr, sehr spekulativ.
Klar, es gibt Bestrebungen wie die SETI-Initiative, wo man wirklich in den Weiten des Alls nach intelligenten Lebewesen Ausschau hält. Aber ich würde sagen, dass die seriöse Astrobiologie, die wirklich empirisch vorgeht, sich auf Mikroorganismen fokussiert. Wirklich auf das niederste Leben, das wir so kennen, in der Komplexität zumindest.
Alexander Janitsch, Astrobiologe, Technische Universität München.
Sein Interesse gilt der Frage, wie lebendige Systeme im uns bekannten Universum ausschauen.
Wir müssen uns natürlich, wenn wir uns diese Frage stellen, auf das uns bekannte Leben auf der Erde fokussieren. Das heißt, wir haben nur ein Referenzsystem. Bei uns ist es die DNA oder die RNA. Unser Lebensverständnis geht eben davon aus, dass es diese Erbinformationen gibt und dass die in irgendeinem Stoffwechsel verstoffwechselt werden. Also wir brauchen eine Biochemie. Wir müssen also einfach uns auf das, was uns bekannt ist, fokussieren und dementsprechend brauchen wir eine uns ähnliche Biochemie, also eine planetare Grundlage, die diese Stoffe auch bereitstellt.
Da sucht wieder eine Disziplin nach dem, was sie kennt.
Ganz genau, ja. Mir ist bewusst, dass das ein Problem ist in der Astrobiologie. Wenn man sagt, man sucht nach außerirdischem Leben, dann kann das ja völlig anders sein. Das ist aber das Problem, wenn wir jetzt nach völlig anderem Leben Ausschau halten würden im Universum, würde die Astrobiologie wie die letzten 50 Jahre immer noch im Reich des Konjunktivs bleiben. Also immer möglicherweise, könnte und so weiter. Ja. Aber wenn wir uns die Frage stellen wollen, die ja schon seit Jahrtausenden schon immer eigentlich gestellt wird, sind wir allein, dann werden wir in diesem Jahrhundert darauf aufbauen müssen, auf Missionen, die im Sonnensystem nach Leben forschen, insbesondere auf dem Mars, also wirklich vor Ort auf dem Mars, auf der Venus, aber auch auf Jupitermond Europa und auf dem Saturnmond Enceladus. Mein Traum ist, dass wir wirklich das erste Foto einer Zellenstruktur bekommen. Dass in den Nachrichtensendern ein Bild präsentiert wird, hier die erste außerirdische Zelle, die gefunden wurde. Und wir leben glücklicherweise in der Zeit, in der das nachgewiesen wurde. Also wenn ich das am Fernseher sehen würde, ich glaube, ich würde heulen.
Hallo, guten Tag, guten Morgen. Ja, mein Name ist Titi Janitschek, ich bin Bundestagsabgeordneter aus München.
Bei den Grünen ist er zuständig für die Themen Raumfahrt und Luftfahrt. Gern stellt er auch Anfragen zu außerirdischem Leben und Kontakt an den Bundestag.
Das ist eine Frage, die wir uns auch stellen sollten. Gibt es noch mehr außer uns in diesem Weltall? Warum sind wir auf diesem Planeten? Was ist unser Sinn? Sind wir die Einzigen? Das ist für mich einfach eine Hinterfragung auch meines Selbst als Individuum, aber natürlich auch für uns als Menschen, wo geht die Reise eigentlich hin?
1,5 Milliarden gibt die Bundesregierung derzeit für Luft- und Raumfahrt aus. Zu wenig, finden nicht nur die Grünen. Da oben wartet was. Rohstoffe, Energie, Unbekanntes. Für 2020 hat die Bundesregierung sogar ein eigenes Weltraumgesetz angekündigt, um die wirtschaftliche Nutzung des Alls zu regeln.
Natürlich wollen wir Forschung, wir wollen auch das Weltall Experimente gemacht werden können, die vielleicht auch nützlich sein können für die zivile Gesellschaft. Ich persönlich finde es auch richtig zu sagen, ein Stück weit der Forschung sollte dahin gehen, dass man ins Weltall hinausschaut. Was finden wir dort vor? Vielleicht auch mal Lebensformen. Aber die Frage natürlich, ob es auch außerhalb unserer Sphären Intelligenz gibt, finde ich erstmal aufregend und das wird mich auch nie loslassen, mein Leben lang. Look out your window,
I can see his light. Guck mal aus deinem Fenster. Ich kann sein Licht sehen. Wenn wir Zeichen geben, landet er vielleicht heute Nacht. Aber erzähl deinem Papa nichts, sonst schließt er uns ein vor lauter Angst. Da wartet einer von den Sternen am Himmel. Gern würde er uns treffen, aber das, so glaubt er, könnte uns den Verstand rauben. Singt David Bowie 1972 in Starman.
Was ist das überhaupt? Was soll das? Warum macht er das?
Fragen manche Kollegen den Soziologen Michael Schätsche. Lächeln und sind dann doch interessiert, wenn er das Warum der Suche erklärt.
Und das kann man sozialpsychologisch erklären über diese Bedeutung, die so außerirdische Wesen als so ein Spiegel hätten für Menschen. Also wir Menschen sind ja ein soziales Wesen. Von unserer Natur her sind wir sehr sozial und wir suchen immer nach einem Gegenüber. Und wir suchen auch nach einem sehr speziellen Gegenüber, in dem wir uns spiegeln können. Und das erklärt sozusagen zum Beispiel unsere Versuche, mit Menschenaffen oder auch mit Delfinen zu kommunizieren, genauso wie unsere Wünsche, vielleicht mit Außerirdischen zu kommunizieren. Wir haben so seit 6 bis 7 Jahrzehnten eine sehr systematische Forschung, die versucht, mit Delfinen zu kommunizieren. Und bis heute sind wir doch an vielen Punkten sehr ratlos. Letztlich ist es ja so eine Idee, wir suchen etwas außerhalb von uns selbst, um uns besser selbst zu verstehen.
Die Weiten des Alls als Spiegel der Menschheit. Ein dunkler Spiegel, nichts zu sehen oder vielleicht doch schlieren? Können wir vielleicht hineingreifen, gar etwas finden? Das ist der Traum der Artefaktforscher. Irgendwo auf dem Erdmond, im Asteroidengürtel oder auf einem Stern irgendwo in unserem Sonnensystem wartet etwas. Eine Botschaft, eine verlassene interstellare Bergbaustation, eine havarierte Sonde oder einfach nur der Müll der anderen.
Und solche außerirdischen Artefakte überstehen gerade auf Himmelskörpern, die keine Atmosphäre haben, sehr, sehr lange Zeiträume. Das heißt, wenn auf dem Mond so ein außerirdischen Artefakt vor 1 Million Jahre zurückgelassen wurde, können wir das heute noch finden und es wäre noch fast in dem gleichen Zustand, den es vor 1 Million Jahre gewesen wäre.
Und wem gehört das dann? Wer darf es bergen? Wer darf es mitnehmen?
Das ist eine sehr berechtigte Frage, die so einfach nicht zu beantworten ist.
Stefan Hobe, Direktor des Instituts für Luftrecht, Weltraumrecht und Cyberrecht an der Universität zu Köln.
Die internationalen Verträge beantworten das nur insofern, als wir ja sagen müssten, wenn die auf einem Himmelskörper gefunden werden, dass dann sie nicht so einfach mal mitgenommen werden kann, dass sie damit jedenfalls nicht im Eigentum eines Staates steht, sondern dass sie wohl internationales Gemeinschaftsgut sein müsste, das zwar geborgen werden kann, aber nur, wie wir sagen würden, für die gesamte Menschheit, das in Verwahrung genommen wird und in einem Museum ausgestellt, sodass es alle sehen können.
Aber bis dahin werden noch einige Sterne verglühen. Die Suche nach Artefakten hat keine wissenschaftliche Unterstützung. Aktiv sucht gerade niemand. Außerdem, würde eine außerirdische Zivilisation überhaupt wollen, dass wir sie entdecken und sei es auch nur ihren Müll? Auch darauf haben die Suchenden eine Antwort, die Zoo-Hypothese.
Die sagt, ja, es gibt sozusagen eine ganze Menge Zivilisationen in unserer Galaxie und die sind alle ganz hoch entwickelt und die haben die Erde auch schon lange entdeckt. Aber sie haben gute Gründe zu sagen, ja, es soll aber keinen Kontakt mit den Menschen geben. Also kann man sich vorstellen, da werden dann so intergalaktische Warnbojen um unser Sonnensystem aufgestellt, die hochtechnische Zivilisationen quasi interpretieren und wahrnehmen können und die dann sagen, hey, also nicht in das Sonnensystem einfliegen. Da lebt, je nach Variante der Zoo-Hypothese, da lebt ein sehr zurückgebliebenes Volk, das sozusagen in Isolation gehalten werden sollte. Oder man könnte auch sagen, da lebt eine sehr aggressive Spezies, die nichts lieber macht, als Krieg zu führen. Und es gibt wahrscheinlich noch 100 andere Gründe, die man sich aus menschlicher Sicht überlegen könnte.
Wir bringen Wohlstand und Frieden, versprechen die Aliens in Doron Rabinowitschs Roman »Die Außerirdischen«. Plötzlich sind sie da, übernehmen die Erde. Friedliche, sanftmütige, menschenähnliche. Alles wird gut. Einziger Haken? Für Frieden und Wohlstand fordern die neuen Herren, die niemand je zu Gesicht bekommt, Menschenopfer. Natürlich auf freiwilliger Basis.
Das ist also das Produkt zweier Primzahlen, also binär, nur Einsen und Nullen. Und hier wurde zur leichteren Verständlichkeit eben der Informationsgehalt, der da drinne steckt, ein bisschen deutlich gezeigt oder farblich markiert.
Astrophysiker Norbert Junkes vom Max-Planck-Institut für Radioastronomie zeigt eine Grafik auf dem Computer. Quadratische Kästchen, fast wie das frühe Tetris. Weiße, grüne, blaue, rote, gelbe und lilafarbene heben sich von dem schwarzen Hintergrund ab, bilden seltsame Muster. Mal ein gerader Strich, mal gebogene Linien, etwas, das aussieht wie ein Haus oder, mit viel Fantasie, vielleicht auch wie ein Radioteleskop. Einzig erkennbar ein rotes Männchen in der Mitte der Botschaft.
Die Zweibeiner, die die Botschaft verschickt haben, Gattung Homo sapiens, ihr Planetensystem. Sie kommen vom dritten Planeten eines Systems, was damals noch 9 Planeten hatte. Pluto war noch kein Zwergplanet. Mit diesem Teleskop hier wurde sie verschickt. Hier ist DNA dargestellt, die Moleküle des Lebens. Und hier oben dann noch Informationen zur Größenskala, zur Orientierung. Wo ist die Erde, wo ist die Sonne in unserer Milchstraße und so weiter und so fort.
2 Minuten und 50 Sekunden dauert die Botschaft in Töne umgesetzt. Und nur die wurden am 16. November 1974 einmalig ins All gesendet. Damals bekam das Arecibo-Teleskop eine neue Oberfläche, die mit einem Fest feierlich eingeweiht wurde. Man munkelt, die Botschaft wäre der Partygag gewesen.
Also die es kodiert haben, haben sehr viel Fantasie da reingesteckt. Aber selbst Experten vom Planeten Terra, der Gattung Homo sapiens, die nicht mit der Kodierung zu tun hatten und die man dann gebeten hat, das Ganze zu entschlüsseln, hatten damit größte Mühe. Was sollen die armen Aliens dann erst machen?
Ich, Burgunder, ich spiele von Berlin.
Sich bemerkbar machen, Botschaften ins All senden, seit es Funkübertragungen von den Menschen gibt, geschieht das auch völlig unbeabsichtigt.
Im All kann man dann irgendwann die Olympischen Spiele von 1936 mit den ganzen wunderbaren Nazi-Symbolen empfangen. Das ist auch das, was so vielleicht als erstes empfangen wird.
Jeanette Schmid, Universität Frankfurt am Main.
Does anybody speak German?
I declare the games in Berlin at the celebration of the first Olympics of the new era is open.
Der Film Contact spielt durch, was die Sozialpsychologin andeutet. Auch hier empfangen die Wissenschaftler Nachrichten aus der Vergangenheit der Erde, zurückgesandt von einer unbekannten, fernen Intelligenz.
Und daneben senden wir natürlich auch absichtsvolle Botschaften, zum Beispiel mit den Plaketten an den Sonden, die das Sonnensystem verlassen natürlich.
Pioneer 10 und Pioneer 11, Voyager 1 und 2. An die Pioneer-Sonden, die 1972 in Richtung Jupiter und den äußeren Bereich unseres Sonnensystems gestartet wurden, brachte man kleine goldene Plaketten an.
Ich lege sie manchmal meinen Studierenden vor und sage, die Außerirdischen sollen es verstehen, mal sehen, ob Studenten es kapieren.
Auf ihnen abgebildet, schematische Zeichnungen von einem nackten Mann und einer nackten Frau.
Natürlich, man möchte nicht, dass die Außerirdischen denken, die Kleidung gehören zu unserem Körper, aber wir laufen natürlich meistens nicht nackt rum. Der Mann hat die Hand zum Gruß erhoben, das ist einfach eine Interpretation natürlich. Also das sind offenbar 2 getrennte Wesen, 2-dimensional abgebildet und eines hat ein Ding nach oben abgespreizt, das andere nicht. Und es ist wirklich schwierig.
Leichter zu lesen vielleicht die Position der Sonne in Relation zu 14 Pulsaren und zum Zentrum der Milchstraße. Außerdem noch eine Darstellung unseres Sonnensystems und die Reiseroute der Raumsonde sowie die Darstellung eines Hyperfeinstrukturüberganges des Wasserstoffatoms. Kurz, wer hier wohnt, wie man hinkommt und woraus wir gemacht sind.
Also wir haben schon gerufen und gesagt, hallo, hier sind wir. Das sind darauf Symbole, die natürlich voraussetzen, dass diejenigen, die dieses Ding finden, eine ähnliche Idee von Mathematik und von Physik haben wie wir. Auch, dass sie etwas, das zweidimensional abgebildet ist, als eine Art Rille und Vertiefung dann taktil oder visuell lesen können. Vielleicht arbeiten die aber auf ganz anderen Energieebenen. Es ist ein Versuch gewesen und es sagt natürlich viel mehr darüber aus, wie wir damals auch hoffnungsvoll ins Weltall geschaut haben, als dass es viel über uns heute aussagt.
As the Secretary General of the United Nations, an organization of 147 member states, who represent almost all of the human inhabitants of the planet Earth, I send greetings on behalf of the people of our planet.
Als Generalsekretär der Vereinten Nationen sende ich Grüße im Namen der Völker unseres Planeten. Wir treten aus unserem Sonnensystem ins Universum auf der Suche nur nach Frieden und Freundschaft. Wir machen diesen Schritt mit Demut und Hoffnung.
We know full well that our planet and all its inhabitants are but a small part of this immense universe that surrounds us, and it is with humility and hope that we take this step.
Vier Jahre später, 1976, werden die Raumsonden Voyager 1 und 2 ins Weltall entsandt. Auch sie sollen das äußere Planetensystem durchqueren, wissenschaftliche Daten sammeln und von der Menschheit künden. Diesmal mit goldenen Schallplatten bestückt, deren Lebensdauer angeblich 500 Millionen Jahre.
Shalom.
Adanish Lushum.
Wieder sind schematische Zeichnungen zu sehen, aber auch 115 analoge Bilder. Geometrisches, mathematisches, Autos, Berge, Mähdrescher, Supermärkte bis hin zu einer Violine mit Notenblatt. Daneben eine Audiobotschaft des damaligen UN-Generalsekretärs Kurt Waldheim. Grüße in 55 Sprachen, Geräusche aus der Natur, Laute von Tieren und 90 Minuten ausgewählte Musik. Eine interstellare Flaschenpost, die seit Jahrzehnten darauf wartet, aufgefischt und erhört zu werden.
Die älteste Sprache, die dabei ist, ist ein altchinesischer Dialekt, der schon lange ausgestorben ist. Das, was wir zunächst mal vermitteln, ist eine bestimmte Haltung, die damals, das alles entwickelt hat, durchaus gestimmt hat für einen Teil der Menschen, nämlich diese Hoffnung und diese Idee, Peace and Love. Und das werden, wenn es Wesen sind, die so weit entwickelt sind, dass sie zu uns kommen, werden sie bestimmt vernunftbegabt sein und werden sich für uns interessieren und so weiter. Das ist eine Haltung. Eine Offenheit, die da durchkommt, ist die Frage, was wir heute draufschreiben würden. Ja.
Damals wurden die Botschaften von einer Gruppe internationaler Wissenschaftler ausgesucht und zusammengestellt, weiß und männlich zumeist. Die Radiosignale, die seither von Radioteleskopen ins All gesandt wurden und die sämtlich auch die Nachricht verbreiten, wo wir denn zu finden sind, wurden nicht international abgestimmt oder beraten. Jeder, der kann und will, tut es einfach.
Antworte nicht auf meine Botschaft, bittet ein pazifistischer Außerirdischer zu Beginn der Trisolaris-Romantrilogie von Yu Zöchin. Doch die chinesische SETI-Forscherin Ye Wenxia kann nicht widerstehen. Ist das Ende der Menschheit?
Naja, man könnte natürlich in der Tat darüber nachdenken, jetzt sich zu überlegen, wer denn eigentlich entsprechende Botschaften an Aliens schicken kann. Ob das jedem ermöglicht sein sollte.
Stefan Hobe, Professor für Völkerrecht, Europarecht und internationales Wirtschaftsrecht.
Das Interessante, dass das Völkerrecht bisher keine entsprechende Rechtspersönlichkeit für die Menschheit erforscht hat. Es wird darüber sehr diskutiert, auch in der juristischen Doktrin, ob Mankind nicht eigentlich so etwas wie eine juristische Person sei. Das ist aber bisher nicht so. Wir sagen, Menschheit ist nur ein Sammelbegriff dessen, was hier insgesamt durch die 7 Milliarden, die auf der Erde leben, verkörpert wird. Ich bin etwas zweifelnd, ob wir entsprechend da zu einer Bündelung und sozusagen einen Maulkorb für die Menschheit kommen können sollten. Auf der rezeptiven Ebene halte ich das für sehr viel evidenter, dass wir dazu kommen sollten.
Wer darf antworten, wenn eine Nachricht zurückkommt? Die Arecibo-Botschaft wurde 1974 an den Kugelsternhaufen M13 im Sternbild Herkules gesandt.
Und das hat einen Vorteil und einen Nachteil. So ein Kugelsternhaufen besteht aus rund 1 Million Sterne. Und da sollten doch vielleicht ein paar zu finden sein mit Planeten drumherum und vielleicht die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass da einer ist oder etwas, das die Botschaft aufhängt. Soweit die gute Nachricht. Die schlechte Nachricht ist allerdings, der Kugelsternhaufen M13 ist rund 25.000 Lichtjahre entfernt. Das heißt, Sendezeit hin 25.000 Jahre. Und wenn da freundliche Aliens die auffangen und sagen, das ist auf jeden Fall eine Antwort wert, dann können wir 50.000 Jahre plus minus ein paar Zerquetschte auf die Antwort warten.
Es bliebe also noch Zeit, sich als Menschheit zu finden. Zumal es noch eine Ungewissheit gibt, eigentlich nur eine Kleinigkeit, die allerdings in 25.000 Lichtjahren Entfernung doch größere Wirkung entfalten könnte.
Ja, man hat eine kleine Sache nicht mit berücksichtigt, nämlich die Bewegung, auch die relative Bewegung der Sterne im Zeitraum von 25.000 Jahren. Und da kann das leider sein, dass sie nicht an, sondern neben M13, neben diesem Kugelsternhaufen verpufft. Aber vielleicht gibt es einen einsamen Planeten mit intelligenten Bewohnern irgendwo dazwischen.
Der Klang von Pulsaren. Der Klang sterbender Sterne. Neutronensterne in 47 Tucanae, dem zweithellsten Kugelsternhaufen des Himmels, mit bloßem Auge schon als kleines Nebelfleckchen zu erkennen. Groß, alt und 15.000 Lichtjahre von der Erde entfernt. Zu hören, wenn man ihn hörbar macht. Denn im All klingt nichts. Es fehlt ein Trägermedium, das, wie die Luft auf der Erde, Schallwellen transportiert. Dennoch schwingen Planeten, elektromagnetische Wellen reisen durchs All, Klänge jenseits unseres Hörbereichs. 57 Oktaven tiefer als das mittlere C liegt angeblich der Klang eines schwarzen Lochs. Was machen also die findigen Forscher, die uns Space Sounds präsentieren? Sie wandeln elektromagnetische Wellen in akustische, verschieben sie für uns in hörbare Frequenzen. Einmal mehr eine Reminiszenz an die Beschränktheit der menschlichen Wahrnehmung. Eine Annäherung der kosmischen Realitäten an unsere Bedingtheiten. Ohne die herrschte weiter Great Silence, die große Stille. Wir müssen weitersuchen. Seit Jahrzehnten wird gesucht, geforscht und es wird auch viel gehört.
Several times I've thought I've detected an extraterrestrial intelligence signal.
Astronom und Astrophysiker Frank Drake, der 1960 mit dem Projekt OSMA die Suche begann, kennt das zentrale Problem der Lauscher. Da ist doch was. Oft ist das passiert. Und dann?
Terrestrial interference. You know, something like a telecommunications or a military satellite or a radar on an aircraft. So, no detection yet.
Vieles von dem, was als neu erlauscht wird, anscheinend von weit draußen kommt, stammt dann doch von uns. Einmal mehr, die Menschheit sucht und was findet sie? Sich selbst. Mobilfunksatelliten, Radar aus der zivilen Luftfahrt oder unausgeschaltete Handys in Nähe von Teleskopen.
But look, you know, you can't always be cynical. If a signal is looking promising, we are going to check it out.
Dennoch, SETI sucht weiter. Untersucht, was vielversprechend aussieht. Die größte Frage ist dabei aber noch gar nicht gestellt. Können wir überhaupt etwas finden, jenseits unserer Vorstellungskraft und Sinne? Könnten wir überhaupt verstehen oder gar kommunizieren?
Ich bin von Hause aus Sozialpsychologin und beschäftige mich unter anderem auch mit Kommunikation. Und in dem Zusammenhang mache ich mit meinen Studierenden in meinen Seminaren hin und wieder auch Experimente, wo sie mit Außerirdischen kommunizieren sollen.
Verbindung aufnehmen.
Jeanette Schmid von der Uni Frankfurt hat sich bei A. Bertram Chandlers Der Käfig bedient, einer Science-Fiction-Kurzgeschichte aus den 1950er Jahren.
Sind Sie noch da?
Ihre Studentinnen und Studenten müssen sich vorstellen, in einem Zoo gelandet zu sein.
Leider Gottes als Attraktion. Und die Zoobesitzer oder Zuschauer sind die Außerirdischen. Und ihre Aufgabe ist es, den Außerirdischen klarzumachen, dass sie vernunftbegabte Wesen sind. Diese Außerirdischen beschreibe ich Ihnen als Sülze, letztlich so Gallertklumpen, und das, was Sie hören, ist lediglich ein Pfeifen.
Das ist eine sehr gemeine Aufgabe. Und man merkt, dass sie extrem in ihren eigenen Sichtweisen verhaftet sind, ist, wenn sie vernachlässigen, dass diese Sülze keine sichtbaren Sinnesorgane hat. Wenn sie also sowas sagen wie, ich stelle Augenkontakt her, das sollen sie mal versuchen mit der Sülze. Oder wenn jemand sagt, wir fassen uns alle an den Händen, das ist das universelle Zeichen für Frieden. Das ist ein Zeichen für Frieden, das in bestimmten Kulturen gilt auf der Erde. Aber das zu übertragen auf einen Sülzeklumpen und das für ein universelles Gesetz zu halten, da wird es dann natürlich fraglich. Wir gehen immer von uns aus, weil wir haben nichts anderes. Das ist ja auch oft ganz vernünftig. Aber es führt uns vielleicht auch in die Irre.
Schriftliche Frage an die Bundesregierung im Monat Juli 2018, Frage Nummer 419.
Von welchen Institutionen oder Programmen auf nationaler oder europäischer sowie internationaler Ebene hat die Bundesregierung Kenntnisse, die sich ganz oder teilweise mit der Suche nach außerirdischem Leben beschäftigten, und rechnet die Bundesregierung damit, von diesen Institutionen oder Programmverantwortlichen im Falle eines möglichen Erstkontaktes informiert zu werden?
Sehr geehrter Herr Abgeordneter, inzwischen wurde ein Radioteleskop in Kalifornien, das Allen Telescope Array, zur Suche nach extraterrestrischer Intelligenz, SETI, in Betrieb genommen. Im Falle der Detektion eines künstlichen extraterrestrischen Radiosignals wird die internationale Wissenschaftsgemeinde nach ausreichender Verifikation des Signals informiert.
Mir ist nicht bekannt, dass es entsprechende Regelungen gäbe, dass man sagt, wenn das jemand empfängt, dann ist das sozusagen nicht in seiner Kapazität als Staat, dass er das sozusagen so zum Eigentum kriegt, sondern treuhänderisch für die gesamte Menschheit.
So weit wurde im Weltraumrecht noch nicht gedacht, erklärt Juraprofessor Stefan Hobe. Was nicht heißt, dass unser Sonnensystem ein rechtsfreier Raum wäre. Seit Mitte des letzten Jahrhunderts gibt es internationale Verträge und eine Reihe unverbindlicher Prinzipien. In denen geht es um Freiheit der Forschung und Nutzung, Verbot der Aneignung, Begrenzung der militärischen Aktivitäten, Haftung, Registrierungspflicht und ein klein bisschen Umweltschutz, allesamt veraltet und nur bedingt eingehalten. Die USA und Luxemburg haben mittlerweile nationale Gesetze erlassen, um Planeten und Asteroiden ausbeuten zu können. Gesetze, die dem Weltraumrecht widersprechen und somit völkerrechtswidrig sind.
Wenn wir einmal Völkerrecht sozusagen durchdeklinieren, hieße das, dass alle Staaten ein Recht zum Widerstand hätten, wenn also tatsächlich hier jetzt die Vereinigten Staaten hingingen und Ressourcen von den Himmelskörpern zum kommerziellen Abbau vielleicht auf die Erde zurückführten oder sogar das auch im Weltraum machten. So will es Luxemburg etwa. So einfach geht das nicht. Es gibt zwar letztlich keine direkte Möglichkeit, den Staat daran zu hindern, aber sozusagen Sanktionen daran zu hängen, das ist durchaus möglich.
Schon die Menschen sind sich uneins. Was wäre dann, wenn ein dritter Akteur die Bühne betritt, eine wie auch immer geartete nicht-irdische Intelligenz? Welche Verträge müsste man aus juristischer Sicht mit ihm oder ihr oder es schließen?
Man würde sicherlich über ein Besuchsrecht auf der Erde nachdenken müssen. Das müsste ja kollisionsfrei ablaufen, müsste also ihnen garantieren können, dass sie, wenn sie auf der Erde landen, dass das an einem Ort passiert, der entsprechend sicher ist, dass sie, was man nicht weiß, sich hier entsprechend auch etwas für ihr Wohlergehen tun können, was wir auch nicht genau einschätzen können, ob sie so etwas wie unsere Nahrung brauchen oder andere Nahrung. Ich glaube, dass man sich erstmal über sehr grundlegende Dinge verständigen müsste, aber dann scheint mir das Allerwichtigste an allem zu sein, dass man sich über Grundprinzipien von Verständigung verständigt. Vielleicht kann das ja auch nur durch Zeichensprache passieren. Unklar, mir auch völlig unklar. Ich muss sagen, Sie werfen Fragen auf, die ich mir noch nie gestellt habe.
Ein Wunder. Unser Signal wurde entgegengenommen und verstanden. In Genghis Aitmatovs Roman »Ein Tag länger als das Leben« reisen mitten im Kalten Krieg ein Kosmo und ein Astronaut zu den Wesen vom anderen Stern. Friedliche, hochentwickelte Existenzen, ohne Kriege, ohne Waffen. Sie suchen den Kontakt zur Erde, wollen ihr helfen, sich zu entwickeln. Kontakt? Veränderung? Wollen wir nicht. Niemals entscheidet die Erde. Funksignale, ausgesandt von Aliens. Schöner Klang, schön gemischt von Hollywood in einer jener vielen Kontaktszenarien der Filmwelt. Aber angenommen, wir würden wirklich etwas empfangen. Exosoziologe Michael Schätsche spielt für diesen Fall mehrere Möglichkeiten durch.
Sagen wir mal, das kommt von einem 10.000 Lichtjahre entfernten Planeten. Die haben das Signal mal vor 10.000 Jahren abgestrahlt. Wer weiß es, ob die überhaupt noch da sind. Also das ist so ein Szenario, was für die Wissenschaften sicherlich sehr interessant wäre, aber die für den Alltag des Menschen doch eher irrelevant ist. Ein bisschen riskanter wird es schon, wenn wir uns über dieses Artefakt-Szenario unterhalten. Da ist schon mal klar, interstellare Entfernung kann man auch mit Raumflugkörpern überbrücken. Wer hat denn das fremde Objekt hinterlassen und kommen die vielleicht mal wieder? Also das ist schon etwas heikler. Ganz problematisch allerdings finde ich so dieses Szenario einer direkten Begegnung mit einem funktionsfähigen und auch gesteuerten Raumflugkörper, der in unserem Sonnensystem erscheint. Da könnte es doch so psychosozial für das kollektive Bewusstsein der Menschheit relativ heikel werden, wenn wir wissen, wir sind mitnichten die Krone der Schöpfung, so, sondern wir sind nur eher eine relativ hinterwäldlerische Zivilisation irgendwo am Rande der Milchstraße.
Alles, womit man auf sich aufmerksam macht, kann potenziell gefährlich oder heilsbringend sein, je nachdem, wer es hört und wer darauf reagiert.
Freund oder Feind? Bei den heutigen technischen Möglichkeiten werden nicht wir es sein, die intelligentes Leben auf fernen Planeten entdecken. Wenn überhaupt, werden sie uns finden. Und dann kann man eigentlich nur hoffen, dass sie nicht menschenähnlich sind.
Wenn Territorien entdeckt wurden, haben Menschen das demarkiert, haben gesagt, das gehört uns jetzt. Und ob da Indigene vorher gewesen sind, war relativ Schnurz. Insofern könnte man diese Attitüde gegebenenfalls bei einer erdbezogenen Entdeckung vermuten. Wenn es umgekehrt passiert, dann wären wir ja in Anführungszeichen in der Defensive und müssten eigentlich unsere Existenz erklären. Vielleicht würden uns Fragen gestellt, wenn man sich denn irgendwie verständigen könnte. Und wir müssten gegebenenfalls unsere Existenz rechtfertigen.
Wir wissen nichts. Also immer, wenn wir dann überlegen, was die Außerirdischen motivieren könnte, hierher zu kommen. Vielleicht sind es Künstler, vielleicht sind es Botschafter, vielleicht wollen sie für eine bestimmte, die Religion des großen Eis, keine Ahnung. Oder sie wollen Bodenschätze ausbeuten. Natürlich, es ist alles möglich. Wir wissen letztlich gar nichts.
Ganz viel diese Überlegung, wie kommen wir denn in Kontakt mit Außerirdischen oder wie wahrscheinlich ist das, wie können wir kommunizieren, was haben die Motive, basieren im Grunde auf den Grundmodellen der westlichen Zivilisation und basieren auch auf so kapitalistischen Kernüberlegungen der Ausbreitung, der Eroberung, der Maximierung von irgendwas, von Profitraten, der Erhöhung der Produktion von irgendwas immer weiter, immer größer. Also da geht es um so neue Grenzen, die man findet. Wenn aber eine Zivilisation nicht so ein Modell hat und nicht auf diese kapitalistische Weise funktioniert, dann kann es durchaus sein, dass ganz viele Zivilisationen im Universum existieren, die aber nie miteinander in Kontakt kommen werden.
Auch nicht mit uns? Wir wären für außerirdische Forscher doch bestimmt von Interesse.
Wenn es wirklich Außerirdische geben würde, die so intelligent sind, dass die schon alles Mögliche gesehen haben, klar, wir könnten auch völlig langweilig sein.
Und würden dann links oder rechts liegen gelassen? Fliegt weiter, sind nur Menschen? Welch narzisstische Kränkung. Dabei werden doch so viele große Hoffnungen mit der Ankunft von Außerirdischen verknüpft.
Ja, wenn wir dann auf Außerirdische treffen, dann wird das unser Binnenverhältnis als Menschen ändern. Dann würden wir uns als Menschen zusammenschließen gegen einen äußeren Feind. Das mag sein, aber das ist nur eine Möglichkeit. Es gibt auch eine völlig andere Möglichkeit, dass nämlich neue destabilisierende Faktoren auftauchen. So ein Kontakt zu Außerirdischen ist so ein destabilisierender Faktor. Und ich denke nicht, dass wir den im Moment auf der Erde gut gebrauchen könnten.
Das ist beides in Richtung gedacht, wie der Mensch reagieren würde. Und so ein bisschen ist für die Erde schon der Mensch das Problem. Die Erde wird überleben. Wir Menschen müssen uns dafür auch anstrengen.
Ohne Hilfe von oben oder aus dem All. Auch wenn Science-Fiction und manche SETI-Forscher auf die allwissenden Problemlöser hoffen, erstmal haben wir es mit uns zu tun.
Wir können nicht darauf warten, dass es zu diesem Kontakt kommt, um mehr festzustellen, dass Dinge wie Rassismus oder Spaltung des Sozialen und Ökologischen auf unserem Planeten eigentlich keinen Platz haben sollten, dass wir mehr zusammenarbeiten sollten. Also der Gedanke ist ganz schön, dass wir uns dann zusammenraufen, auch vielleicht, weil wir uns dann existenziell plötzlich herausgefordert fühlen. Aber am Ende wäre es mir doch lieber, wir kriegen das jetzt auch mal so hin.
Die Erde gehört uns eben eigentlich nicht. Sie ist uns anvertraut, das ist sehr viel richtiger. Wir sind Custodians, wir müssen für ihr Wohlergehen sorgen. Entsprechend würde ich das für den Weltraum auch sehen. Vielleicht könnte, aber das ist jetzt ein bisschen sozusagen fiktiv überlegt, auch der Umgang mit Außerirdischen uns dazu bringen, uns selbst von dem wegzuentfernen, was wir so nett possessiv, territorial, souveränitätsbezogen gedacht haben.
Es gibt ein ganz konkretes Risiko eben, dass wir unseren Planeten so schnell so versaubeuteln, dass wir in der technischen Entwicklung auch gar nicht so weit kommen, wie wir eigentlich kommen könnten. Also letztendlich, die Astronomie zeigt einem auch, das hat auch die erste Weltraumfahrt gezeigt, das Bild eines Edelsteins im Weltall, einer kostbaren Erde, die Leben ermöglicht, die Leben ausgebildet hat, die aber jetzt im Moment auch in einer kleinen Krise steckt.
Hallo? Is anybody home?
Space is all the noise and you can see. Lauschen ins All. Wie spricht man mit Aliens? Von Ulrich Biermann und Veronika Bock. Es sprachen Frauke Pohlmann, David Formweg, Janina Sachau und Katharina Schmalenberg. Ton und Technik Christoph Rieseberg und Thomas Widdig. Regie Philipp Brühl. Redaktion Klaus Pilger. Mit Forschern des SETI-Instituts Kalifornien, zu hören unter www.seti.org, und Norbert Junkes, Astrophysiker am Max-Planck-Institut für Radioastronomie Bonn.
ET hat sich nach wie vor nicht gemeldet.
Karl Menten, Radioastronom und Direktor des MPI für Radioastronomie.
Wenn Sie Glück haben, können Sie als erster ET entdecken. Das ist möglich.
Patrick Suttner sucht mit SETI at home.
Ja, Sie haben ein Signal gefunden.
Dieter Janicek, Bundestagsabgeordneter der Grünen.
Das ist schwer für mich zu durchdenken, wie ein außerirdisches Lebewesen aussehen könnte. Aber an das grüne Männchen glaube ich jetzt nicht.
Stefan Hobe, Direktor des Instituts für Luftrecht, Weltraumrecht und Cyberrecht an der Universität zu Köln.
Tatsächlich wäre damit unser gesamtes rechtliches Denken um eine neue Dimension bereichert. Wir hätten einen neuen Akteur.
Jeanette Schmid, Sozialpsychologin, Uni Frankfurt.
Und vielleicht sind die Menschen dann auch die Batterien, wie bei Matrix? Oder die Tiere, manche Tiere in Zoos?
Alexander Janitsch, Astrobiologe an der TU München.
Ich würde tatsächlich sagen, hallo. Habt ihr ein paar Tipps, wie wir längerfristig überleben können? Ja.
Michael Schätsche, Soziologe an der Uni Freiburg.
Ich muss ganz offen sagen, mir wäre es auch ganz recht, wenn dieser Erstkontakt zu meinen Lebzeiten nicht mehr stattfände.
Produktion Deutschlandfunk 2019.